Vielen Dank an euch, dass ihr uns mit hineingenommen habt. Es ist ein so wichtiger und so edler Dienst, zu helfen, dass die Gemeinde vor den Thron Gottes kommt, ihn zu erheben, ihn anzubeten. Es ist ein Teil unserer Berufung, dass wir in das Lob Gottes kommen, in die Anbetung Gottes kommen. Das ist mehr als ein Singen von Liedern, sondern wenn sich Singen mit einer Haltung des Gebetes vermischt, dann entsteht Lobpreis. Und mit der Offenbarung mit ihm entsteht Anbetung. Halleluja, so soll es sein. Und dann sind wir Licht in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Halleluja, so sei es auch hier. Ja, es ist Ostern. Heute der zweite Teil einer Predigt, die auf das Kreuz besonders einen Scheinwerfer werfen will. Weil das Kreuz ist und bleibt auch immer eine Art von Geheimnis. Es ist etwas so Außerordentliches. Und ich weiß nicht, ob du selber das schon mal erlebt hast, dass du so dich Gott geführt hat, dass du Bibelstellen gelesen, vielleicht ein Bibellexikon oder Bücher gelesen hast, einfach um das Kreuz mehr zu erfassen. Und es kann dir passieren, je mehr du dich damit befasst, umso unfassbarer wird es irgendwie, umso abgefahrener oder unfassbarer wird es. Ey, der Sohn Gottes wird Mensch und tut sich das dann an. Wie kann das sein? Und das war am Freitag schon das Ding, dass der Verstand schon seinen Platz hat. Aber genauso und wahrscheinlich auch mehr ist es für das Herz, einfach das Knie vor ihm zu beugen. Herr, ich bete dich an, dass du das getan hast. Ich kann es nur in Ansätzen verstehen, aber danke Jesus, dass du das getan hast. Danke Vater, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Und jetzt am Karfreitag vorgestern war so dieser Blick vom Kreuz zurück. Was war der Weg zum Kreuz hin? Und Jesus hat Dinge vollendet. Jesus setzt auch den Schlusspunkt für den alten Bund, für das Alte Testament. Dort ist er verheißen, dort wurden Dinge aufgebaut, dort wurden Dinge entwickelt, damit sie dann im Neuen Testament richtig zum Durchbrechen, zum Aufscheinen, zur Klarheit kommen. Da ist das Opfer, was mit dem Opferdienst beginnt im Alten Testament. Da werden Tiere geopfert und solche Sachen. Und dann kommt es zu dem eigentlichen, zu dem vollkommenen großen Opfer, wie der Hebräerbrief uns sagt, Jesus, das vollkommene Opfer. Gibt es im Alten Testament, dass das Thema Reinheit entwickelt wird. Da gibt es Speisevorschriften und dieses und das. Aber sie sind nur ein Hilfsmittel, sind nicht das eigene. Es ist nicht mehr das Ding, heute als Christ diese Speisevorschriften zu leben, sondern sind die Entwicklung, damit wir verstehen, was ist das eigentliche Thema Reinheit, was Gott möchte. Und wie Jesus dann im Neuen Testament sagt, es ist nicht das, was unrein macht, was von außen in den Menschen hineinkommt, sondern das, was von innen aus ihm herauskommt, das macht ihn unrein. Und damit man es nicht missversteht mit irgendwelchen anatomischen Geschichten, sagt er, es ist Ehebruch, es ist Unzucht, es ist Habgier und so weiter. Und das Gesetz war eine gute Gabe, die Gott gegeben hat. Eine Gabe, die half, Richtung zu finden, mit Gott Dinge zu klären. Sie auch öffnete das Thema für Opfer und damit auch Vergebung. Aber dann auch, wo Jesus sagt, er ist nicht gekommen, es aufzulösen, das Gesetz, aber es zu erfüllen. Der alte Bund wird abgeschlossen und der neue wird aufgetan. Wo lebst du? Bist du im Neuen richtig angekommen? Meine kleine Zwischenfrage, nimm dir die mal mit. Die Frage ist gar nicht so komisch oder blöd, wie sie vielleicht zuerst klingt. Lebst du im Neuen oder im alten Bund? Schau mal, nimm dir mal das, was dein Christsein ausmacht und schau mal, ob du das mit den Dingen, die im Alten Testament stehen, abdecken kannst. Schau mal, dass das, was dein Glauben ausmacht, ob du das mit den Dingen aus dem Alten Testament eigentlich abdecken kannst. Das Alte Testament spricht von Gott, dem Erhabenen, dem Schöpfer. Der herrliche Name El Shaddai taucht dort auf im Alten Testament. Spricht von Gottes Vergebung. Vergebung ist nicht die Neuerung im Neuen Testament. Der neue Bund in seinem Blut heißt nicht, dass Gott jetzt anfängt zu vergeben. Hat er im alten Bund längst getan. Gott ist im alten Bund schon längst heilig und er ist ein Helfer der Menschen. Zu ihm zu beten lohnt es sich. Und von Abraham wird gesagt und in Habakuk, einem der kleinen Propheten, wird es aufgegriffen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist nicht so, dass die Menschen im Alten Bund, im Alten Testament, durch Gewerke gerecht werden und dann kommt die Gnade im Neuen Testament dazu und jetzt wird man ja seit dem Römerbrief durch Glauben gerecht. Nein, es ist nicht das Neue. Sondern schon Abraham heißt es, und das rechnete der ihm, sein Glauben rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. Gott ist der Versorger im Alten Testament Totenauferweckung gibt es schon im Neuen Testament. Lebst du im Alten oder lebst du im Neuen Bund? Die Frage ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe das für mich auch mal irgendwann so gedacht, Mensch, irgendwie kann ich ziemlich viel mit dem, was ich mit Gott lebe, durch die Dinge aus dem Alten Bund, dem Alten Testament abdecken. Ups, laufe ich vielleicht an etwas Großem vorbei? Laufe ich vielleicht an etwas Großem vorbei und könnte das auch ein Grund sein, auch für viele Christen um mich herum, inklusive mir selber, dass ich viel weniger das von Gott empfange, wir Christen viel weniger das sind, was wir sollten, deswegen auch viel weniger Strahlkraft, viel weniger Überzeugung und Widerstandskraft in dieser Welt haben. Dass wir irgendwie ein bisschen zu früh auf den Parkplatz gefahren sind und gar nicht bis zum Ende durchgefahren sind. Im Lobpreis kam mir ein Bild, ich will es nochmal ein Bild beschreiben. Stellt euch mal vor, wir würden uns verabreden, einen Ausflug aufs Walbala zu machen. Wer von euch kennt alles das Walbala? Wer kann damit was anfangen mit diesem Begriff? Okay, wer damit nichts anfangen kann, das Walbala ist eine spezielle Bergform. Du musst dir so einen Berg vorstellen, dann ist sozusagen der Gipfel abgetrennt, so ein Hochplateau, ja? Und das führt dazu, wer schon oben drauf war, weißt du, wovon ich rede, du hast einen gewaltigen Ausblick, aber du hast auch einen gewaltigen Blick in den Himmel. Du kannst in die Weite gucken und den Herrn preisen, das Land zu sehen. Du kannst aber auch in diesen gewaltigen Himmel schauen. Ja? Weil, stell mal vor, du sitzt im Tal, das habe ich im Allgäu gelernt, wo ich gelebt habe, da habe ich plötzlich gemerkt, wie viel weniger Himmel sehe ich eigentlich, weil überall diese riesigen, fetten Berge sind. Ja? Die sind zwar jetzt auch nicht schlecht, die Berge, ja? Aber auf die Dauer ist Himmel auch nicht schlecht. Ja? So. Und je höher du kommst, du siehst umso mehr Land, aber du siehst da umso mehr Himmel. Und dann scheint es mir irgendwie so, dass das Licht, es ist natürlich rein subjektiv, aber ich bin einfach öfter oben gewesen, dass irgendwie die Sonne dort oben anders scheint, als wenn das Licht dort irgendwie anders oder mehr scheint, ich weiß es nicht. Aber es ist ein wirklich sehr beeindruckender Platz. Und er lädt einfach ein, wenn du oben bist, Gott zu preisen, zu beten, ein echt starker, inspirativer Ort. Also wenn du noch nicht weißt, wo du jetzt über Ostern vielleicht mal einen Spaziergang hinmachen solltest, weißt Bescheid. So, kommen wir zurück. Wir verabreden uns für einen Gemeindeausflug. So, und dann sind wir unterwegs. So, und dann kommt der nächste Tag. Wir reden über den Ausflug. Und dann gibt es ein paar Geschwister, die sagen, ja, nee, wir haben in Kirch-Ehrenbach einen Abstecher gemacht. Da war eine Gaststätte. Es gibt, glaube ich, auch, wenn du aus Kirch-Ehrenbach rausläufst und langsam zum Walbala hoch, die heißt, glaube ich, sogar auch zum Walbala oder irgendwie so ähnlich. Ja, haben einen tollen Kaffee getrunken. War auch nicht schlecht. War auch nicht schlecht. Dort ist es auch schön. Aber auf dem Walbala nicht gewesen zu sein. Nicht wirklich da gewesen zu sein, wo es hingehen sollte. Nun kann man leben, ohne auf dem Walbala gewesen zu sein. Man muss auch ein bisschen kraxeln, also man muss auch ein bisschen fest sein. Ja? Aber wie schade wäre es, wenn man an dem ganzen Osterding eigentlich ziemlich vorbeigeht, Neues Testament, und eigentlich so auf diesem Level lebt, wie so zu Zeiten Davids. Ja? War ja auch nicht schlecht. Ne, nun hat es nicht jeder mit dem Herrn so getroffen wie David. Ja? Das ist natürlich eine Ausnahmefigur, der David. Aber im Alten Bund gab es ja auch schon Segen, Gottes Hilfe, es gab Gottes Wort, es gab Propheten. Ja? Es ist also nicht die Unterscheidung zwischen viel und nichts, sondern es ist die Frage einem heute zu wenig. Und diesen Gedanken, den wollte ich mal vorausschicken. Weil es einfach eine gute Haltung ist, vor Gott nicht mit einem Ich weiß schon zu stehen. Und das ist auch eine Gefahr, die wir durchaus auch mit Ostern, Weihnachten, Pfingsten haben. Dann feiern wir Pfingsten vielleicht zum 20. Mal, vielleicht auch zum 40. Mal, was ja gut ist, wenn du ein Mensch bist, der sagt, es ist würdig, dass das gefeiert wird. Aber es gibt auch so ein bisschen die Hürde, ich weiß ja schon. Hey, Weihnachten, ich habe die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte aus Lukas schon so oft gehört, ich kenne die schon. Ostern, natürlich, der Herr ist auferstanden. Aber was bedeutet es in deinem Herzen? Wie viel ist es hier oben und wie viel ist es da unten? Wir beten immer vor dem Gottesdienst und möchte euch wirklich einladen, ob du nicht mal dazukommst, 8:45 vom Gottesdienst zu beten. Es ist eine Art zu dienen, diesen Gottesdienst zu segnen, so wie Kerstin auch erzählte. Vor jedem Gottesdienst läuft einiges an Vorbereitung, aber es macht doch etwas mit dir. ob du einfach so in den Gottesdienst gehst, was ja auch gut ist, oder ob du vorher eine kleine Zeit des Gebetes hattest, dir vielleicht eine Viertelstunde genommen hast. In dieser Zeit hatte ich heute ein Wort. Ergreife. Ergreife war das Wort. Was jetzt hier ein bisschen aussieht wie ein griechisches Theta, ist ein E und R, ein Emil und Richard, ja, ein Ergreife. Das ist eins der riesigen Sachen. Das, was Jesus getan hat, wird nicht einfach dir draufgegeben und aufgezwungen, sondern Gott hat diese Erde zur Freiheit bestimmt. Er tut seine Werke, er scheint und glänzt durch die Schöpfung. Bis heute, seine Gottheit und Kraft werden durch die Schöpfung gesehen. So steht es in Römer 1. Er ist ein Weltenlenker, er tut seine Dinge, auch wenn das nicht jeder sehen kann, aber mit Glauben kann man es sehen, wie Gott diese Welt lenkt und Dinge tut. Er hat sein Wort gegeben, um sich zu offenbaren. Und wer es liest und es beten liest, dem wird Gott auch Impulse geben und so weiter. Auch seine Gemeinde ist dazu berufen und so weiter. Ein Gewissen hat Gott uns gegeben, Gott spricht durch Träume und so weiter. Aber es ist nicht aufgezwungen. Wir Menschen, wir müssen uns entscheiden, Dinge ergreifen. Und das ist auch geistlich so. Und wenn du vielleicht jemand bist, und ich sage das jetzt nicht mit Vorwurf, sondern ich kenne das ja von mir genauso, ich bin ja auch ein Mensch, der erfassen, ergreifen muss, der Gnade braucht, wenn bei dir Dinge sind aus dem Reich Gottes, vielleicht jetzt heute von Ostern, vielleicht von seiner Auferstehung, und das ist für dich nur bla bla, das sind für dich nur Worte, die aber keine Kraft haben. Das sind für dich nur Dinge, wo du schon Leute erzählen, das ist voll wichtig, Kerstin hat vorhin gar gesagt, das ist der höchste Feiertag der Christenheit. Und ich denke, sie hat sogar recht. Aber in dir ist der erste Gedanke eigentlich Ostereier. Osterhasen, Schokolade. Muss nicht arbeiten, ich habe frei, was ja auch nicht schlecht ist. Dann sei einfach ehrlich vor Gott und sag, Herr, für mich ist das so leer. Das ist eine der größten und wichtigsten Dinge, von Gott zu empfangen. Ein Herz, was sich zu ihm wendet und sagt, ich habe es eigentlich gar nicht. Ich gehe schon 20 Jahre in die Gemeinde. Aber Herr, eigentlich geht es immer an mir vorbei. Herr, bitte erbarme dich meiner, bitte lass mich verstehen. Herr, eigentlich tue ich es nur aus Pflichtgefühl oder all die Dinge. Und dann gibt es so diese Pseudo-Lösung und dieses fleischliche oder weltliche, naja, du musst dich auch zu nichts zwingen. Nein, Gott will das auch nicht. Nee, der hat dich immer lieb und so. So eine Weichspülernummern. Aber wenn ich in die Bibel gucke, scheint es ein Kampf zu kämpfen sein. Wenn ich in die Bibel gucke, scheint es nötig zu sein, Gott zu suchen. Wenn ich in die Bibel schaue, scheint es sogar so, als wenn es jemanden gibt, der versucht aktiv das zu verhindern, damit ich und du empfange. Also kann ich nur dafür werben, sei Realist. Schau dein Leben und auch dein Herz biblisch an. Und wenn du das in dir hast und merkst, eigentlich ist es voll oberflächlich bei mir, demütige dich vor dem Herrn. Es taucht ganz oft in der Bibel auf. Jemand bekehrt sich zum Herrn, er sucht den Herrn, er demütigt sich vor dem Herrn und sagt, Mensch, eigentlich, Herr, es ist mir so, ich habe keinen Zugang, oder? Es ist mir leer geworden. Boah, was war das damals? Als ich ein jung bekehrte Christin war. Oh, wie war das damals mit unserer Jugend? Oh, wie war das damals, die alten goldenen Zeiten? Und dann jammere nicht über das Alte, sondern sagt, heute ist der Tag des Heils. Jesus, heute will ich von dir neu empfangen. Heute, bitte erbarme dich mein, ein Herz, was sich vor ihm demütigt. Ergreife. Gut, das mal so als prophetischer Einstieg. Will ich also auf dieses Neue gucken? Was ist eigentlich anders? Was hatte David nicht? Was hatte Jesaja nicht? Diese Menschen und diese außerordentlich begnadeten Menschen, die ja auch dann aufgegriffen werden. Ne? Jesaja taucht im Neuen Testament meines Erachtens nicht auf, aber David, wow. Ja? Aber trotzdem hatten sie Dinge nicht. Was war das? Ein Punkt ist, sie sind nicht Gefäße des Heiligen Geistes in dem Maß geworden, wie du es heute sein kannst. Sie sind Gesalbte gewesen, sind erfüllt gewesen, natürlich. Aber der neue Bund bringt es mit sich, Tempel des Heiligen Geistes werden zu dürfen. Der neue Bund bringt es auch mit sich, Kind Gottes zu werden. Kind Gottes. Wie viel Bedeutung hat dieser Stand in Gott, dich setzt? diese Zugehörigkeit, die er sich anbietet, weil Kind macht ja nur dann Sinn, wenn es auch irgendwie Eltern gibt. Weil sonst ist das Kind nämlich eine Waise. Mit A geschrieben und nicht mit E. Was bedeutet Kindschaft? Wie viel ist es geworden? Der Römerbrief spricht sogar von einem Geist der Kindschaft, den der Herr in unsere Herzen senden kann. Ist dieser Geist bei dir angekommen oder ist es vielleicht genau der Punkt, wo du denkst, stimmt, das wollte ich doch schon immer mal mehr ergreifen, Kind Gottes zu sein. In meiner Kindheit habe ich es so wenig erlebt, geliebtes Kind zu sein. Gott bietet es an. Ja. Es gibt manches und ich habe jetzt zwei Sachen mal rausgegriffen. Wie gesagt, das ist nicht schlecht, das festzuhalten. Tempel des Heiligen Geistes, wir gehen auf Pfingsten zu. Kind Gottes zu sein, wichtiger Punkt des Neuen Bundes. Ich habe mal zwei Sachen rausgegriffen. Und zwar das Reich Gottes, was mit Jesus losgeht, und der neue Mensch, den er anbietet. Der neue Mosen, der neue Mike, auch der neue Manfred, die neue Kerstin, der neue Samuel, dass Gott diese jenen, die wir sind, hey, neu bietet. Aber ich fange mal mit dem Reich Gottes an. Ist dir es eigentlich bewusst im Neuen Testament, wie oft dieser Name vorkommt, Reich Gottes? Und dass Jesus das immer gepredigt hat, das Reich Gottes bricht an? Was ist dieses Reich Gottes? Ist das nur einfach, okay, Jesus ist da? Manch einer fragt sich, wie muss man das verstehen? Was ist das Reich Gottes eigentlich und was hat das mit mir zu tun? Und ich will mal durch ein paar Schriftstellen mit euch gehen. Lukas 17, Vers 20 fange ich an. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist mitten unter euch. Und so wie das da im Griechischen geschrieben steht, heißt das so viel wie, es ist bereits unter euch. Wie kann das sein? Wo ist das Reich Gottes? Wo ist das Reich eines Königs? Oder wann ist ein Reich, wenn es einen König hat? Und Jesus kann das zu den Pharisäern sagen, hier sehet, ne? Und das ist ja nicht so, dass er irgendwelche Sachen sagt, die dann keinen Sinn machen oder wo es dann nichts zu sehen gibt, sondern sehet, hat nicht gesagt glaubt, sondern sehet, das Reich Gottes ist hier mitten unter euch. Ich bin da. Natürlich, wenn sie jetzt nur einen wandernden Zimmermann sehen, macht das keinen Sinn. Wenn sie nur einen Heiler und Propheten sehen, macht das keinen Sinn. Aber wenn es der Sohn Gottes, der verheißene König Israels ist, der Christus ist, dann macht es Sinn. Und da ist das Reich. Und das ist die Definition von Reich Gottes. Übrigens in einer wörtlicheren Übersetzung steht dann dort Königsherrschaft. In der Elberfelder liest du zum Beispiel dann Königsherrschaft, weil das griechische Wort, was dort steht, heißt wörtlich Königsherrschaft, die Herrschaft des Königs und ist dann naheliegenderweise an den König gebunden. Da, wo der König König ist, und das muss ja nicht sein. Es ist für jedes Menschenleben die Frage, wählst du Jesus als deinen König? Und ein König ist nicht Deko, ne? Der ist auch nicht nett. In Großbritannien ist das ein Stück weit so. Ja, da haben wir jetzt ja gerade wieder Prinz Charles gehabt, der ist ja auch hier gewesen und so und jetzt wird er bald gekrönt. Ich verfolge das nur so am Rande. Dieser König sieht schön aus. Er hat aber nicht die wirkliche Macht. Und man kann glücklicher, freier Engländer oder überhaupt Brite sein und kann den König voll daneben finden, hat nichts mit ihm zu tun. Das ist eine parlamentarische Monarchie funktioniert anders. Ja, du musst mit diesem König nichts zu tun haben, du kannst ihn auch verfluchen und ablehnen. Ob das optimal ist, ist eine zweite Frage. Aber du brauchst diesen König nicht, um in Großbritannien glücklich, frei, wohlhabend und so weiter zu sein. Im Reich Gottes ist das anders. Die Frage, wer ist dieser König für dich? Und es ist das Wunderbare, Jesus Christus bietet ein Reich an, das auf Erden bestehen kann, unterhalb den anderen Reichen. Jesus muss keine anderen Könige stürzen. Es muss keine Revolution mit Blutvergießen und so weiter geben, damit er in deinem Leben König ist und dass es auch Auswirkungen hat. Das ist die Brillanz dieses demütigen und sanftmütigen König. Er kann sein Reich in diese Welt bringen, ohne dass alles umstürzt. Manche anderen Reiche sollten natürlich umstürzen, aber es ist die Chance und das Evangelium für jeden einzelnen Menschen. Willst du, das ist ein Teil des Evangeliums, der guten Botschaft, willst du dieses Reich empfangen, dass er der König ist in deinem Leben? Dieser König, der von dir auch etwas fordern darf. Das ist ein nächster großer Punkt, was Christ sein Arm machen kann. Gott ist nur der, der mir gibt. Gott ist nur der, der mir gibt. Wie gesagt, eine Variante ist eigentlich im alten Bund zu leben, ohne das wirklich dessen bewusst zu sein. Eine andere Sache ist, Jesus ist nur der, der vergibt mir, der tröstet mich, der hilft mir, der hat mich lieb, der heilt mich und überhaupt, Jesus ist da. Halleluja, richtig. Gott streiche das niemals. Aber ist er auch der, der Autorität ist in deinem Leben? Der dir sagt, wo es rechts und links? Ist er auch der, und die Bibel sagt, der auch sein Volk durchaus erzieht? Als ein Zeichen von Liebe. So sagt es uns der Hebräerbrief. Es gibt keinen Sohn, der der Vater nicht züchtigt. Das klingt in unseren deutschen Ohren unheimlich hart, aber denke vielleicht mal mehr in die Botanik rein, denke an einen Garten, wo die Zucht einer Pflanze Schönes hervorbringt. Diese Pflanze wird gerade nicht kaputt gemacht. Dieser Pflanze wird gerade nicht die Schönheit und der Glanz genommen. Dieser Pflanze wird gerade nicht das Leben genommen, sondern ganz im Gegenteil. Sie wird zu Leben, zu Festigkeit, zu Schönheit gebracht durch die Zucht des Gärtners. Das ist ein durchaus besseres Bild. Und ein Ausdruck von Liebe, ein Ausdruck von Wollen, von gelingendem Leben. Ich weiß, dass das in unserem Land, unserer Geschichte und in manchen Familiengeschichten ganz anders gelebt wurde. Auch in meiner Familiengeschichte ist das schiefgegangen, ja, wo Zucht Schläge heißt, Ablehnung, Verstoßen und manche seelische oder auch körperliche Härte und Grausamkeit. Das kann uns dann manchmal den Blick verstellen, dass Gott eben anders ist. Und dass, wenn wir Herrschaft hören, dass es gleich Unterdrückung heißt. Aber es ändert nichts daran, dass Jesus ein Herrscher ist. Die Frage ist immer, wie füllt man es? Das Wort Liebe ist genau so ein Ding. Wie wird heute das Ding Liebe gebraucht? Ist Liebe da, also ist es richtig. Ja? Oder manch einer wird erlebt haben, dass jemand ihn geliebt hat. Vielleicht waren es die Eltern, ein Lebenspartner. Und die Liebe hat erdrückt, die Liebe war schwierig. Nur weil etwas Liebe heißt, ist es nicht gleich gut. Und nur weil etwas Herrschaft heißt, ist es nicht gleich schlecht. Nochmal die Sache zu dem König, zu Jesus dem König. Darf er dir sagen, wo links und rechts ist? Darf dieser König etwas von dir fordern? Oder nicht? Ich möchte ein ruhiges Leben. Ich möchte meine Ruhe haben und dabei soll Gott mir helfen. Ich arbeite schon die ganze Woche. Mein Leben ist so schwer. Und jetzt komme ich doch mal in die Gemeinde am Sonntag und will ich doch endlich mal meine Ruhe haben. Weil die Bibel ist das nicht. Die Bibel ist es nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Der König würde dir sagen, hallo, in meinem Königreich sind die Untertanen 7 Tage die Woche meine Untertanen. Und nicht nur sonntags für 2 Stunden. Wer ist wirklich der Wichtige in deinem Leben? Ist es deine Arbeit und das und das und das, was du alles erfüllen musst? Und am Sonntag habe ich dich dann zu stärken? Oder bin ich dein Gott 7 Tage die Woche? Und dann gibt es mich auch am Dienstag oder am Donnerstag und natürlich auch am Sonntag. Aber einem König dient man auch. Und das tut uns nicht weh, sondern das ist wichtig für uns. Ein Mensch, der nicht dient, degeneriert. Ein Mensch, der nur für sich selbst lebt, geht kaputt. Es gibt auch die Größe der Faulheit, die Größe des Müßiggangs und so weiter. Urlaub ist super, aber auf Dauer nichts zu tun haben, nur für sich selbst zu leben, ist gefährlich. Dann kriegen wir eine kleine Meise. Gott hat dem Menschen Arbeit gegeben. Und Arbeit ist wichtig. Nicht nur, dass wir anderen nicht zur Last fallen, sondern es macht doch was mit uns. Es hält uns wie, ist ein Stück wie Sport für die Seele. Natürlich gibt es auch Arbeit, die einen kaputt macht und so weiter, aber lasst uns erwachsen und reif drüber sprechen. Arbeit ist eine wichtige Größe. Guck dir einen Menschen an, der, obwohl er arbeiten könnte, einfach sagt, ach, ich mach's mal ohne. Ich komme ja auch so über die Runden. Was passiert mit dem Inneren dieses Menschen? Jetzt gucken wir nochmal auf jüngere Menschen. Stell dir mal einen Teenie vor, ja? Er ist jetzt gerade 13 geworden, deswegen heißt er ja auch Teenie. Und er lernt nicht, es gibt auch andere Menschen, dessen Wohl wichtig ist. Der lernt nicht, hilf mal auch ein Stück mit. Der hilft nicht, warte ein Stück, lass erstmal die anderen vor. Was passiert mit einem jungen Menschen, der an diesen Stellen nicht lernt? Wie sieht dieser Mensch mit 20 aus? Ist der vielleicht ich-bezogen? Hat der vielleicht ein Problem, wenn es mal was zu arbeiten gibt und so weiter? eigentlich ist allen klar, auch wenn junge Menschen, jetzt geht es nicht um die Grundschule, weniger hier, aber spätestens im Teenie-Alter, ja, komm in Reife. Es geht nicht nur um dich. Schau auch, wie geht's anderen. Schau, wo kannst du einen Beitrag geben? Wo kannst du mithelfen? Wo kannst du eine Stütze sein? Das ist Reife, die wir für unser Leben brauchen. Und genauso ist es auch, mit dem König zu leben. Und nun ist die Frage, wie riecht es? Ich habe wirklich gesagt, riecht. Wie riecht es, dem König zu dienen? Könnte das ein Wohlgeruch zum Himmel sein? Könnte das ein Wohlgeruch zum Himmel sein? Heute Morgen wurde Frühstück gemacht und ihr habt eine tolle Stimmung in der Küche gehabt. Ey, super. Und ich habe mich gefreut und viele andere auch. Wirklich super. Aber könnte es auch Gott gefallen haben? Jemand hat dieses Haus geputzt. Ist ja vernünftig, muss ja auch was geputzt werden. Gut. Aber könnte es auch Gott gefallen haben? Jetzt geht der Bursche gerade raus, aber man kann es ihm ja später erzählen. Jetzt hat der kleine Mann hier Schlagzeug gespielt. Und vielleicht mag er es einfach auch gerne. Und ich rechne damit, dass er es einfach gerne macht. Aber könnte es auch Gott gefallen haben? Hast du vielleicht einen Hauskreis, was Thematisches vorbereitet in dieser Woche? Hast du dir Zeit genommen, für einige Menschen zu beten? Könnte es Gott gefallen haben? Oder in anderen Worten, ist es schön, ist es gut, ist es sinnvoll, ein Wohlgeruch dem König zu dienen? Es ist so wichtig, dass Jesus dich tröstet, dich heilt, dich schützt, dich leitet und so weiter und so weiter. Aber nimm auch das Angebot dieses anderen Teils des Lebens und der Reife. Ja, du bist meine Autorität, du sagst mir, wo rechts und links ist. Ja, du kannst doch was von mir fordern. Ich will dir dienen und ich will dich verehren und ich bin untertan. Ich gehöre dir, mein König, 7 Tage die Woche. Und das ist die Frage nach der Königsherrschaft des Reiches. Und das ist ein Angebot, was der neue Bund, das Neue Testament gibt. Willst du für ihn leben in diesem Königreich? Und die Frage ist, wie sieht denn sein Königreich aus, wenn er König ist? Es gibt schlechte Könige. Was machen die? Die wirtschaften ein Königreich runter. Und dann geht ein Land kaputt. Zum Beispiel in Afrika. Da gibt es Länder, die haben derartigen Reichtum an Bodenschätzen, ist der Hammer. Und sie sind total arm und es ist übel dort. Am Land liegt es nicht, also an dem Boden, sondern an schlechten Königen, auch wenn die dann Präsidenten und was ich was heißen. Aber das kann man auch in anderen Teilen der Welt erleben, nicht nur in Afrika. Schlechte Könige wirtschaften es runter. Und dienen können die anderen auch nicht, ganz im Gegenteil. Eher ein Problem, wenn man so ein Land dann als Nachbar hat. Aber wenn Jesus Christus der König ist, was passiert mit diesem Königreich, mit deinem Leben? Wenn er dir sagt, wo rechts und links ist, wenn du deine Kraft nicht nur für dich selbst investierst und so weiter, was kommt dann raus? Wow. Gibt eine Beschreibung vom Reich Gottes, was er tut. Und da hat er gesagt, warte, ich muss kurz suchen, denn das ist Römer 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, und ich ergänze mal Liegestuhl, hey, ich habe gut gearbeitet, jetzt kann ich mir gut gehen lassen und jetzt ist mal alles gut, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ein anderes Leben, was diese Welt auch weniger und weniger kennt, gerade in diesen Zeiten, wo man durch Corona geschwächt ist und dann weiter durch den Krieg vielleicht nicht deprimiert, aber auch nicht wirklich begeistert, vielleicht ein Stück frustriert. Und die Menschen suchen das so sehr. Friede und Freude, Gerechtigkeit. Und in diesem Königreich soll es entstehen. Dieses Leben bietet er an. Bist du in diesem Königreich? Hast du diesen König gewählt? Und vor allen Dingen, wenn es um dein Leben geht, besteht dein Leben, wenn das, sage ich mal, dein ganzes Leben wäre, ja, besteht es aus Bereichen. Ja? Und diese Bereiche sind wie eigene, wie vielleicht auch in unser Land Bundesländer hat, also eigene Bereiche. Dann ist das hier vielleicht deine Ehe. Dann sind das hier deine Nachbarn. Dann gibt es hier FZ für Finanzen und. Und überall sind es die Fragen, kommt Gott hinein? Gerade habe ich erlebt, wie jemand, den ich kenne, in seinem Leben total gescheitert ist. Ist in Spielsucht gefallen. Viel Schaden passiert. Aber er hatte sich vor Jahren auch mal gedacht, der Zehnte ist von gestern. Das brauche ich nicht. Das mache ich nicht. Nun muss es nicht so sein, dass jeder, der den Zehnten nicht gibt, in Spielsucht fällt. Das nicht. Aber es ist immer wieder das gleiche Ding. Lasse ich den Herrn in meinen Lebensbereich rein. Das nächste ist Sexualität. Wie viele haben es schon erlebt? Verheiratet und plötzlich fällt das Begehren auf einen Mann, eine Frau außerhalb der Ehe. Oh, Jesus warnt in der Bergpredigt, pass auf, hier brichst du schon die Ehe. Und wenn dann unangemessene Begegnungen und Taten und so weiter folgen, wie viele Ehen sind deswegen schon gegen die Wand gelaufen? Nee, wir sind ganz modern, das ist das Mittelalter. Da hat die Kirche verboten und verboten. Mag ja sein, ist aber heute ehrlich gesagt egal. Wichtig ist, was hat die Bibel, was ist in der Bibel geschrieben? Wichtig ist, funktioniert dein Leben heute? Wichtig ist, relevant, was sagt Jesus heute zu dir? Die Kirche von vor 100, 200 Jahren entschuldigt dich nicht und die Kreuzzüge erst dreimal nicht. Was liebst du heute? Was sagt Gottes Wort? Das ist wirklich der Punkt. Und da kann ich nur sagen, lass den König König über dein ganzes Leben sein, inklusive Finanzen, inklusive Sexualität, inklusive der Schwiegermutter, inklusive der Nachbarn und so weiter. Lass ihn den ganzen König sein. Im Gegensatz zu dir kommt er mit allem klar, ist allem gewachsen und ist nie ratlos und muss sich auch nicht für die Dinge entschuldigen, weil er heilig, weil er Gott ist. Das ist sein Angebot. Dieser König ist keine Invasion, keine Bedrängung, kein Unterdrücker, kein Problem. Dieser König ist eine Chance, genauer gesagt, dieser König ist ein Retter, dass dein Leben gelingen kann. Ein Teil des neuen Bundes, was er anbietet. Und Jesus hat gesagt, etwas, was uns wiederum sehr herausfordern kann. Weil in diesem Reich zu leben, ist nicht nur eine Entscheidung für den König, es ist auch eine Entscheidung über uns. Und ich lese euch mal ein paar Verse aus 1. Korinther 6, Vers 9. Und ich sage mal, wer und wie kommt man in dieses Reich? Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes kommen. Ups, das ist, als wenn ein Wächter am Eingang steht. Als wenn man irgendwie nur in einer speziellen Weise in dieses Reich kommt. Jesus zu wählen, ja. Aber was bedeutet das, ein Unzüchtiger, ein Götzendiener, ein Ehebrecher zu sein? Das heißt nicht, dass das Thema ist, wenn du irgendwo Fehler machst. Da hat es irgendwie in der Zucht nicht hingehauen. Du hast dir den falschen Film angeschaut, du tust Buße, sagst, Mensch, Herr, vergib mir. Bitte lass es nicht wieder passieren. Damit es auch nicht passiert, du hast zu tief in die Weinflasche geguckt und weißt am nächsten Morgen, ups, das war jetzt aber voll daneben. Damit ist auch nicht gemeint, du hast beim Mediamarkt dir irgendwie ein Gerät gekauft, da haben sie doch irgendwie, hat das falsch abgebucht und du hast jetzt irgendwie 10 Euro gespart oder so und denkst, ja, eigentlich hätte ich sagen sollen. Da tut man Buße und guckt, was man wieder in Ordnung bringt. Hiermit ist gemeint, wenn hier steht Trunkenbold oder Lästerer oder Dieb oder solche Geschichten, jemand, der sagt, doch, so lebe ich das. Natürlich, ich bin auch Christ, aber das kann ich mir erlauben. Das ist nicht so schlimm. Oder es ist schon, aber nee, ich kann eben nicht anders, ich bin eben so. Da, wo wir diese Entscheidung treffen, nee, das kann ich mir erlauben. Diese Sünde ist zwar nicht optimal, aber ey komm, nobody is perfect und all der ganze Kram. Da gibt es ein Problem, im Reich dieses Königs zu leben. Und er möchte, dass wir mit unseren Sünden kämpfen. Sagt er das wirklich? Jesus hat allen Ernstes gesagt, und es ist ein Wort, was mich immer wieder auch erschüttert, aber er hat auch gesagt, sucht euer Heil mit Furcht und Zittern. Nach dem Motto, hey, es ist eine wichtige Sache, nimm es ernst. Nimmst du es ernst, wie dein Bankkonto aussieht? Nimmst du es ernst, was deine Gesundheit ist, ob dein Auto funktioniert oder nicht? Ich hoffe, du nimmst alle diese Sachen ernst, die sind wichtig. Aber nimm es auch ernst, wie es mit dem Herrn steht. Das ist wichtig, am wichtigsten. Du wirst dein Geld, auch deinen Körper und diese Dinge wirst du alle auf Erden lassen. Aber mit dem Herrn heißt es dann, die Ewigkeit zuzubringen, so oder so. Nimm es wirklich ernst mit dem Herrn. er möchte dich erlösen. Er lässt dich damit nicht allein. Aber er meint es wirklich ernst. Schau, dass du den alten Menschen los wirst. Und Jesus hat gesagt, er möchte, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Das heißt, dass der alte Mensch stirbt und der neue immer weiter ersteht. Der neue Mensch kommt. Dass wir alte Dinge wirklich loswerden. Und Jesus hat gesagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, es macht mich auch bescheiden und ich finde es so krass. Aber es ist auch nicht gut, an dem vorbeizugehen, was geschrieben steht. Jesus hat gesagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, der ist meiner nicht würdig. Hat er gesagt. Das heißt, dass ich da meine, was auch immer für Probleme ich habe, dass ich ihm das bringe. Ich möchte das ein bisschen näher aufgreifen. Dieser alte und neue Mensch. Ich lese mal aus Epheser 4, Vers 22 bis 24. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Etwas, was der alte Bund nicht konnte. Zieht den neuen Menschen an. Der neue Bund hat diese Taufe, mit dem Tod, in den Tod von Jesus Christus zu gehen. Ist ja logisch, dass man es im alten Bund noch nicht konnte, denn da war der Christus noch nicht in den Tod gegangen. Geht in den Tod mit dem Christus und steht mit ihm wieder auf, in den neuen Menschen. Das ist nicht einfach nur ein Besuch beim Tod, sondern da wird etwas zurückgelassen. Der alte Mensch bleibt im Grab, um mit dem neuen Menschen aufzustehen. Und dieser neue Mensch hat die Möglichkeit, ein anderer Mensch zu sein. Nicht mit einem Schnipsen, nicht einfach so, zack, ich bin getauft, also ist alles anders. So, auch wer getauft worden ist, wird sagen, dann ist bei meiner Taufe was schiefgelaufen. Nein, ist es nicht, wahrscheinlich nicht. Sondern es ist die Chance, es ist eine Tür, die öffnet, die sagt, du kannst den neuen Menschen bekommen, der nicht die ganze Zeit denkt, wie ist das mit dem anderen Geschlecht? Einen neuen Menschen, der nicht die ganze Zeit den Kopf voll hat, Geld und wie ist denn das und passt denn das und die Aktie oder weiß nicht was und die ETFs und den Kram, dem hinterherzulaufen. Der die ganze Zeit besessen ist. Oh, meine Gesundheit, stimmt meine Ernährung? Muss ich das Präparat noch nehmen? Wie kann ich endlich? Oh, meine Gesundheit. Und eigentlich seine Gesundheit vergötzt. Der einen anderen, einen freien Menschen und auch ein ganzes Stück einen glücklichen Menschen anbietet. Und das heißt, dass der alte Mensch stirbt. Wie geht das? Samuel, darf ich dich nochmal spontan bitten, dass du uns 1. Johannes 1, Vers 9 mal hier ranschmeißt. Ich wollte eigentlich einen anderen Vers nehmen, aber... Und das ist sozusagen das praktische Schlusswort dieser Predigt für dich zum Mitnehmen. Weil, dass dieses Reich erstrebenswert ist, ist, denke ich, angekommen und deutlich geworden. Wenn Jesus der König ist und seine Kultur dort weht, seine Gegenwart dort ist, er das Regiment hat, wow, das ist ein anderes Leben. Und das ist auch, das ist interessant, das ist attraktiv. Aber in diesem Reich brauchen wir auch, dass er in uns zunimmt und dass wir den alten Menschen loswerden. So, dann möchte ich euch einen Vers heute an diesem Sonntagmorgen ganz besonders mitgeben, weil ich glaube, es ist erst so gut, Ostern zu ehren und sein Kreuz zu ehren, aber ich glaube es nicht, das Größte, was wir tun können, das Wichtigste, was wir mit Ostern tun sollen, dass wir es umsetzen, dass wir es, dass wir es ergreifen, ja, das ist das Wichtigste, weil wie dämlich ist es, und das ist der Zorn in der Offenbarung, glaube ich, wenn wir vom Zorn in der Offenbarung reden, nach dem Motto, dass Gott eigentlich sagt, das wäre nicht möglich, nötig gewesen, dieses Gericht, er hatte alles bezahlt. Das ist der Zorn Gottes in der Offenbarung, dass es nicht ergriffen wurde. Nicht, weil Gott doch irgendwie cholerisch oder zornig, was ich was wäre, sondern Mann, Leute, es wäre nicht nötig gewesen. Aber ich bin auch gerecht. Aber ihr habt es nicht ergriffen. Es ist so wichtig, es zu ergreifen. So, jetzt zum Schluss dieses Ding. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Sünden bekennen. Und das ist unkomplizierter, als man eigentlich denkt. Weil man kann natürlich auch einiges therapeutisch, psychologisch, was ich was, kann man schon Dinge arbeiten. Das ist auch gut und hat ein Potenzial. Aber das Besondere ist, und das kann die nicht-christliche Psychologie logischerweise nicht bieten, das Besondere ist, dass Jesus den neuen Menschen neben seiner Vergebung, neben seiner Kraft, ne, das sind natürlich andere Größen, anbietet, dass wir anders werden können, was sonst nicht vorstellbar ist. Dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, das heißt, in dieses Licht zu kommen, so wie es am Anfang der Predigt ein Stück gesagt hast, ehrlich zu werden. Ja, ich habe diese Liebe zum Geld. Bei mir dreht sich's eigentlich alles ums Geld. Und wenn ich den in seinem dicken Auto an mir vorbeifahren sehe, dann fühle ich mich irgendwie ein Stück unbehaglich, weil ich denke, Mensch, eigentlich, ich hätte meinen Frieden eigentlich, wenn ich dann auch so ein Auto fahren würde. Oder ich sehe das Haus des Nachbarn oder ich denke an den Arbeitskollegen, der viel mehr verdient und fühle mich so unwohl. Das ist die Macht von Mammon. Und Gott hat die Menschheit nie so geschaffen, dass alle das Gleiche haben. Kommunismus ist eine ungöttliche, unchristliche Idee. Es ist das fleischliche Denken, wie könnten alle Menschen Frieden haben. Aber guck mal, in Gruppen, wo alle gleich sind, haben die alle Frieden? Das ist eigentlich Quatsch. Sondern Gott hat schon immer den Menschen mit Unterschieden geschaffen, mit der Chance, kannst du jemanden achten, der mehr hat? Musst du neidisch sein, musst du nicht neidisch sein? Durch die Unterschiede entsteht ganz viel, wo wir Liebe und auch Achtung Gottes und Dankbarkeit ausdrücken können. Das heißt, komm ins Licht und sag es Gott einfach, wie es in deinem Herzen aussieht. Oder dein Selbstmitleid. Oh, ich Armer. Und die kümmern sich nicht um mich. Und keiner ist da. Und neben dir steht der Schöpfer der Welt, der für dich gestorben ist. Ist das wirklich so, dass keiner für dich da ist? Bring das, was in deinem Herzen dunkel ist, was dich runterdrückt, bring es in sein Licht. Das heißt bekennen. Bring es in sein Licht. Nicht so, du hast jetzt 5 Beschlüsse und jetzt mache ich das anders. Jetzt gucke ich mal, ob ich vor Gott nicht doch irgendwie gerade stehen kann und es doch vor Gott hinkriege. Das ist damit nicht gemein. Bekenne heißt, komm ins Licht. Und zum Schluss will ich dir ein kleines griechisches Wort mitgeben. Aphiemi. Das kannst du dir sogar mal merken, weil es nämlich im Neuen Testament immer wieder verwendet wird, es gibt auch noch andere, aber immer wieder verwendet wird, wenn es um Vergebung geht. Unter anderem auch hier. Wenn hier steht, dass er uns die Sünden vergibt, steht hier eine Form von diesem Aphiemi. So. Und es gibt zum Beispiel beim Vergeben die Seite der Schuldbrief wird zerrissen. Ja? Es gibt beim Vergeben es wird wie eine Identität ausgetilgt, eine negative ausgetilgt. Ja? Du bist jetzt nicht mehr der, der das und das getan hat, freigesprochen und so weiter. So, und hier ist ein, ich lasse gehen, ich lasse los. Ja? Das heißt, man könnte hier auch sagen, der uns von den Sünden loslässt, dass wirklich ein Loslassen möglich ist. Wenn wir zu ihm, ich mache es jetzt mit anderen Worten, wenn wir aber mit unseren Sünden zu ihm ins Licht kommen, dann steht er zu uns und ist gerecht und gerade, indem er uns von den Sünden loslässt. In seinem Licht kann durch seine Vollmacht die Bindung von der Sünde fallen, dass du anders werden kannst, durch seine Gnade, aber auch dazu, ins Licht gekommen zu sein. Okay? Du musst mit diesen Geschichten nicht. Vielleicht ist es auch ein Lästermaul, was dich plagt. Was wird da immer über andere abgelästert? Was sind diese Gedanken und jenes? Es gibt ganz verschiedene Varianten, wie der alte Mensch und jeder hat es. Meine Sache genauso. Wir sind da nicht unterschiedlich. Wir sind alle Menschen, die Gottes Erlösung und Gnade brauchen. Aber sag nicht, so bin ich eben. Sag nicht, er ist da gestorben und hier lebe ich. Ergreife es. Und nimm mal dieses Wort ruhig mit. Aphiemi, oder merkt ihr die deutsche Variante, loslassen, schau, ob das vielleicht heute etwas ist. Kleiner Schluss, das Wort wurde im Griechischen auch verwendet, gab es dann immer so Häfen, ja? Das war dann jetzt eine tolle Bucht, die Wellen knallen da nicht so rein, dann sah da so ein Häfen aus, wenn ein Schiff aus einem Hafen raus, das heißt, den alten Ort zu verlassen. Jesus gibt dir die Möglichkeit, durch diese Art des Vergebens, des Loslassens, etwas Altes zu verlassen. Ja, also seid eingeladen, ihn jetzt diesen König zu wählen. Und seid eingeladen, ihn das wirklich über alle Bereiche eures Lebens zu sein. Vielleicht ist dir heute Morgen ein Bereich bewusst geworden. Vielleicht deine Finanzen, vielleicht deine Arbeit, deinen Mund, deine Sexualität, deine Ehe, dein Nachbar. Vielleicht ist dir heute etwas bewusst geworden, wo du denkst, stimmt, dort sollte Jesus eigentlich König werden. Und vielleicht ist dir auch bewusst geworden, ja, stimmt, ich habe zwar nie Griechisch gelernt, aber ja, so ein Block ist gar nicht so einfach zu bedienen, wie man denkt. Aber vielleicht ist dir heute auch bewusst geworden, das Thema Vergebung, wie ich es denke, das erweitere ich. Und er will mir dieses Loslassen schenken. Und das ist so toll, so wunderbar, wenn wir Sünde loswerden. Es wird nie auf einmal alles werden, wir werden auf Erden auch nicht fertig werden und so, aber er will dir dieses Loslassen schenken. Nimm es an und lass wirklich diesen Ostermorgen bei dir werden. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Von Jesus Christus, dem König. Amen. Lass uns jetzt eine Zeit haben für eine Gebetsgemeinschaft. Du kannst einfach still sein und das Gesagte nur auf dich wirken lassen. Du kannst ein Gebet sprechen und Kerstin wird die Gebetsgemeinschaft dann abschließen.